Mein Name ist Bianca von Husen und ich glaube so richtig an nichts. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Konfessionslos und ungetauft begebe ich mich trotzdem auf eine Reise in die spirituelle Welt von Menschen, die genau das Gegenteil von mir sind. Sie glauben an einen Gott, an Worte, die in einem Buch stehen, an ein ewiges Leben nach dem Tod. Um herauszufinden, wieso Menschen eigentlich glauben und warum sie diesen Glauben manchmal auch wieder verlieren können, bin ich im Nordwesten Deutschlands unterwegs. Ich treffe Menschen, die mir ihre persönlichen Glaubensgeschichten erzählen. Eins haben sie dabei alle gemeinsam. Sie sind oder waren einst Teil einer alternativen Glaubensgemeinschaft, die wir im Volksmund auch als Sekten bezeichnen würden. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Frei von jeglichen Vorurteilen versuche ich genau das herauszufinden. Damit herzlich willkommen zu Gefangen im Glauben. In 5 Episoden stelle ich euch verschiedene Glaubensgemeinschaften hier aus unserer Region vor. Im Fokus sind dabei vor allem die Menschen, die in diesen Gemeinschaften leben oder gelebt haben. Beim letzten Mal haben mir Birgit Kluge und Francis Tobias Luke so einen intensiven Einblick in die Welt der Zeugen Jehovas gewährt. Heute erzähle ich euch die Geschichte von 2 Männern, die beide unterschiedliche Erfahrungen mit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gemacht haben. Die Kontroverse dabei, einer hat den Glauben verloren, einer glaubt bis heute daran. Die Glaubensgemeinschaft, zu der es mich heute führt, verbinden die meisten von uns wahrscheinlich eher mit den USA als mit Deutschland. Rund 16 Millionen Mitglieder hat die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage weltweit. Allein die Hälfte davon lebt in den USA. In Deutschland sind es rund 40.000 Menschen. In Oldenburg, aber auch in Ostfriesland gibt es kleinere Gemeinden von ihnen. Wer sich bei dem etwas sperrigen Namen die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu Recht gerade gefragt hat, um wen es jetzt geht, den kann ich einmal aufklären. Denn vielen von euch ist diese Glaubensgemeinschaft vermutlich besser bekannt unter dem Namen Mormonen. Ich habe in meinen Gesprächen herausgefunden, dass dieser Begriff von der Glaubensgemeinschaft selbst als beleidigend empfunden wird. Soweit es geht, verwende ich hier also den ganzen Namen oder die Abkürzung HLTs. Falls der Begriff Mormone trotzdem einmal fallen sollte, möchte ich noch einmal deutlich machen, dass ich ihn in keinster Weise abwertend benutze. Als ich mit meiner Recherche beginne, begegnen mir immer wieder die gleichen Begriffe. Polygamie, strenge Regeln und fehlende Transparenz. Natürlich sind das im ersten Moment nur Vorurteile, das sollte uns klar sein. Ich frage mich trotzdem, wieso sich diese so hartnäckig halten. Ist es wahr, dass die HLTs bis heute die Mehrehe praktizieren? Was hat es mit den strengen Regeln in Bezug auf Konsum und Sex auf sich? Und wird wirklich ein Schleier des Schweigens über ihre Praktiken gelegt? Ich schreibe die Pressestelle der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage an. Ich möchte gerne persönlich mit Ihnen über diese Dinge sprechen. Einfach mal nachfragen. Während ich auf eine Antwort warte, stoße ich auf ein Forum. Open Faith heißt es. Geführt wird es von einem ehemaligen Mitglied der Glaubensgemeinschaft. Guido Müller ist sein Name. Er ist selbst in die Kirche hineingeboren und ist erst 2022 aus der Gemeinschaft ausgetreten. Mit ihm trete ich in Kontakt und er erklärt sich bereit, mit mir über seine Zeit bei der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu sprechen. Auch die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage meldet sich bei mir. Der stellvertretende Direktor der Kommunikationsabteilung der Kirche schlägt mir einen Gemeindeleiter aus der Region zum Gespräch vor. Martin Schopper. Er leitet die HLT-Gemeinde in Oldenburg. Erst mit 33 Jahren lässt er sich im mormonischen Sinne taufen und ist Teil der Gemeinschaft. Bis heute. Ich bin zu Besuch bei der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die Kirche befindet sich gar nicht weit von meinem Zuhause, trotzdem habe ich sie ehrlich gesagt noch nie wirklich wahrgenommen. Im Friedhofsweg steht sie mit ihrem halbrunden Eingangstor und dem hohen Turm daneben. Von außen unterscheidet sie sich schon ein bisschen von den katholischen und evangelischen Kirchen hier in Oldenburg. Der Kirchturm fehlt. Große bunte Fenster gibt es ebenfalls nicht. Sie ist schlicht gehalten. Dieser Eindruck bleibt auch, als ich in das Gebäude trete. Martin Schopper steht im Eingangsbereich und empfängt mich mit einem festen Händedruck. Ich gebe zu, ein bisschen komme ich mir trotzdem vor wie ein Eindringling. Die Menschen, die schon da sind, lächeln höflich, sagen erwartungsvoll Hallo, verfolgen mich ein bisschen mit ihren Blicken, bis ich dann auch Platz nehme. Dritte Reihe, ich denke mir, es fällt weniger auf, mittendrin zu sitzen, als mich demonstrativ hinten zu verstecken. Optisch habe ich mich heute angepasst. Ich trage einen knöchellangen Rock und eine hochgeschlossene Bluse. Das hat was für mich mit Respekt zu tun. Ich darf in eine Kirche, die nicht meine eigene ist. Da möchte ich mich auch an deren Kleiderregeln halten. Auch wenn auf der offiziellen Internetseite der Kirche steht, dass man tragen darf, worin man sich wohlfühlt. Für mich ist das hier nicht nur mein erster mormonischer Gottesdienst, sondern mein erster Gottesdienst jemals. An dieser Stelle muss ich also zugeben, Vergleichswerte habe ich gar nicht wirklich. Es wird gebetet und gesungen. Das mit unterschiedlicher Intensität, die aber durchaus gewünscht ist, denn in den grünen Gesangsbüchern stehen kleine Regieanweisungen, wie gesungen werden soll. Beim Lied über die Nächstenliebe bekomme ich sogar ein wenig Gänsehaut, da die knapp 30 Teilnehmenden wirklich innig singen. Sie singen ja auch für Gott. Das ist mir zumindest schon mal klar. Im schlichten Raum aus dunklem Holz fällt mir eine Kamera auf. Diese überträgt den Gottesdienst über Zoom an Teilnehmende, die nicht vor Ort sein können. Ziemlich fortschrittlich, muss ich sagen. Genauso, dass hinter mir und in der letzten Reihe zwei Frauen mit Headsets auf unterschiedlichen Sprachen das Gesagte übersetzen. Heute ist eine ganz besondere Versammlung, denn heute ist Zeugnisversammlung. Bevor die anwesenden Mitglieder die Möglichkeit haben, ihr Zeugnis vor Gott und den anderen Mitgliedern abzulegen, wird das gesegnete Abendmahl verteilt. Drei Männer kümmern sich darum. Mir wird die Hierarchie in der Kirche klar, denn als erstes dürfen Martin Schopper und zwei ältere Herren vom Abendmahl nehmen. Sie sitzen vorne hinter der Kanzel. Erst dann sind die anderen Mitglieder dran. Ich weiß, ich muss nicht. So steht es zumindest auch wieder auf der Internetseite der Kirche. Trotzdem fühle ich mich ein bisschen gezwungen, vom Abendmahl zu nehmen. Das trockene Brot und der kleine Schluck Wasser wandern also in meinen Mund. Es folgt noch ein Gebet und dann startet auch die Zeugnisverkündigung. Ich bin überrascht, denn als erstes stürmt ein kleines Mädchen nach vorne. Sie tänzelt ein bisschen, lacht und legt ihr Zeugnis ab. Ein bisschen habe ich trotzdem das Gefühl, sie weiß gar nicht so richtig, was sie sagen soll. Vielleicht ist es aber auch die Aufregung, denn es sind ja auch nicht wirklich wenig Leute da. So sagt sie eigentlich zusammengefasst nur, dass sie dankbar ist, dass sie heute sprechen darf und dass sich Jesus damals für uns ans Kreuz genagelt hat, damit es uns irgendwann mal besser geht. Es folgen bestimmt noch 12 weitere Zeugnisse. Hauptsächlich sprechen Frauen, das fällt mir auf jeden Fall auf. Der Inhalt dreht sich immer um Jesus und wie er ihnen auch durch die schlechten Zeiten hilft. Und die scheinen gerade bei einigen akut zu sein. Vor allem die vorletzten RednerInnen bleiben mir im Gedächtnis. Es sind zwei AmerikanerInnen, die von ihrer Austauschtochter erzählen, die vor Jahren in den USA ihren Missionsdienst abgeleistet hat und damals bei ihnen gewohnt hat. Sie sind zu Besuch, denn diese wohnt mittlerweile in Oldenburg. Die beiden wollten heute hier sprechen und ihre Dankbarkeit darüber ausdrücken. Der ältere Mann spricht kein Deutsch, berührt mich aber mit seinen Worten: "The language I speak is love." Die Versammlung ist zu Ende. So richtig weiß ich nicht, wie ich das alles fand. Das Brot vom Abendmahl hängt mir irgendwie immer noch am Gaumen. Einige Worte haben mich zwar schon berührt, trotzdem ist es für mich ein Gefühl von Befremdlichkeit. Vor allem, dass ein etwa 12-jähriges Mädchen so inbrünstig von ihrem Glauben erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ihr in diesem Alter wart und vielleicht zum Konfirmationsunterricht gegangen seid, wie gerne wart ihr da? Habt ihr das aus Überzeugung gemacht oder aber weil ihr doch wusstet, es gibt am Ende ein kleines Geldgeschenk? Ich persönlich hatte ja keine Konfirmation, kannte aber auch ehrlich gesagt niemanden, der wirklich gerne in die Kirche gegangen ist. Kleine Randnotiz trotzdem einmal für euch. Ich finde es sehr schön für alle, die in die Kirche gehen und denen das etwas gibt. Für mich ist das alles aber eben noch komplett neues Terrain.
Ich habe 6 Jahre lang versucht, etwas zu finden, was diese Kirche als Sekte auszeichnet und warum ich nicht Mitglied dieser Kirche werden kann. Und 6 Jahre haben leider nicht ausgereicht, um das festzustellen.
Also man muss diese Identität eigentlich annehmen, ein Kind Gottes zu sein und ein auserwähltes Mitglied dieser Kirche, das eine besondere Aufgabe auf diesem Planeten hat, Menschen zu Gott zu bringen und so. Das ist eine Identität, die man dort eigentlich haben muss, um akzeptiert zu sein in der Kirche, ne, die man annehmen muss. Also es ist eine Religion, die stark, also eine hochkontrollierende Gruppierung ist letztlich, die sich aber als christliche Familienkirche nach außen mit großen Freiheiten verkaufen möchte.
Guido Müller ist mir per Video zugeschaltet. Er trägt ein dunkles T-Shirt, hat seine langen Haare zu einem Zopf gebunden und lächelt zur Begrüßung in die Kamera. Unser letztes Gespräch ist schon eine Weile her. Per Telefon habe ich ihn damals von meinem Projekt erzählt und ihn überzeugen können, mir seine Geschichte zu erzählen. Denn diese sei wichtig zu hören, erzählt mir Guido. Er selbst ist in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage aufgewachsen. Seine Eltern hatten diesen Glauben und so hat er ihn wie eine Art Geburtsrecht natürlich übernommen. Bereits zum Einstieg in unser Gespräch verriet mir Guido Müller dabei etwas, das mich total überrascht.
Also wir waren mehr oder weniger die erste richtige Mormonenfamilie in Ostfriesland.
Seitdem ist die Gemeinschaft ganz schön gewachsen. Die Kirche in Leer zählt heute mehrere hundert Mitglieder. Also auch im beschaulichen Ostfriesland sind die Mormonen ansässig. Damals wie heute. Auffällig sind sie vermutlich besonders, weil sie häufig viele Kinder haben. Das ist im Glauben tief verankert, denn Familie steht bei den HLTs an erster Stelle. Für Mormonen ist sie der Grundstein der Gesellschaft und der Ort, an dem Liebe, Fürsorge und Unterstützung erfahren werden kann. Die Familie ist dabei eine ewige Einheit, die über den Tod hinaus besteht. HLTs glauben daran, dass Familien durch das Evangelium von Jesus Christus zusammengeführt werden und dass sie die Möglichkeit haben, auch nach dem Tod gemeinsam im Himmel zu sein. Deswegen praktizieren sie auch regelmäßig Familienzeit, Gebete und gemeinsame Aktivitäten, um die Bindung innerhalb der Familie zu stärken. Guido Müller wächst mit 7 weiteren Geschwistern auf. Dabei erinnert er sich auch an die schönen Dinge.
Da hat man einfach tolle Gemeinschaft. Es gab eben auch Treffen untereinander oder Freizeiten oder was auch immer, die Spaß gemacht haben. Ich muss auch sagen, sonntags in die Kirche zu gehen, da habe ich viel gemalt oder viel gebastelt oder viele Sachen gemacht, die schön sind. Und ich habe Dinge übers Leben gelernt, über Werte, was auch immer. Das hat in vielerlei Hinsicht auch Freude gemacht.
Als Kind regelmäßig am Gottesdienst teilzunehmen, ist für ihn völlig normal. Für die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gehört das zum Alltag dazu. Denn die Gebote, nach denen sie leben, sollen ihnen helfen, ein moralisch und ethisch einwandfreies Leben zu führen und sich so Gott näher zu fühlen. Dazu gehört eben auch das Gebot, den Sabbat zu heiligen, indem man am Sonntag an Gottesdiensten teilnimmt, sich ja baulichen Aktivitäten widmet und den Tag als einen Tag der Ruhe und des Gedenkens an Jesus Christus betrachtet. Diesen Eindruck gewinne ich auch während meines Besuchs bei der HLT-Gemeinde in Oldenburg. Gemeinsam an Jesus denken und über ihn sprechen. Das wird dort jeden Sonntag gemeinsam gemacht. Gemeindeleiter Martin Schopper leitet das Ganze an. Ein wenig legerer begrüße ich ihn wenige Wochen zuvor bei uns im Verlagshaus. Weiße Haare, gestutzter Bart und Brille. Er reicht mir die Hand und spricht mit sanfter Stimme. Ganz anders als Guido Müller wächst Martin Schopper nicht innerhalb der Gemeinschaft der Mormonen auf. Es ist seine freie Entscheidung. Erste Berührungspunkte mit der Kirche hat er aus einem ganz bestimmten Grund.
Ich habe im Rahmen meiner ersten Ausbildung hier in Oldenburg am Pius Hospital habe ich meine Frau kennengelernt und sehr schnell festgestellt, dass sie Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Es war mir völlig fremd. Ich war damals 19 Jahre alt, hatte nie etwas von so einer Kirche gehört und war selber katholisch, auch sehr aktiv in der katholischen Kirche und habe dann durch meine Frau die Gemeinde hier in Oldenburg kennengelernt, die Mitglieder der Gemeinde kennengelernt, durfte an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und habe so die Kirche eigentlich für mich kennengelernt.
Er lernt die Kirche kennen, wegen einer Frau. So ganz traut er dem Ganzen aber nicht.
Ich habe immer gesagt, ihr seid heiliger als der Papst. Die waren mir so ein bisschen zu perfekt und das wollte ich eigentlich nicht.
Und so endet auch erstmal die Beziehung zu seiner damaligen Freundin. Im Gespräch erzählt er mir weiter, dass es dann Schicksal oder auch Fügung war, als er seine Ex-Freundin dann berufsbedingt auf einem Kongress wieder trifft. Dort merken sie, dass sie eben doch zusammengehören und besser zu zweit funktionieren. In dieser Zeit nimmt Martin Schopper an weiteren Veranstaltungen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage teil und beschäftigt sich intensiv mit deren Lehren. Er will herausfinden, warum er kein Teil dieser Gemeinschaft sein sollte.
6 Jahre haben leider nicht ausgereicht, um das festzustellen. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich wirklich mich auf die Knie begeben habe und wirklich Gott selber gefragt habe, ob ich diesen Schritt tun soll. Und dann habe ich eine so mächtige und so beeindruckende Antwort bekommen, dass es dann also kein Halten mehr gab. Und dann habe ich mich mit 33 taufen lassen.
Ich hake nach. Diese Antwort von Gott muss ja ganz besonders gewesen sein. Leider weicht Martin Schopper meiner Frage aber gekonnt aus.
Das ist immer was sehr Heiliges, für einen selber auch was sehr Persönliches. Das ist eigentlich nicht etwas, was man so in die Welt hinaus posaunt, sondern da muss man schon das Ding gegenüber so ein bisschen mehr kennen und so ein bisschen mehr mit ihm verbunden sein, um das einfach auch anderen mitzuteilen. Also das ist nicht etwas, was man so einfach hinausplaudert.
Ich gebe zu, ich verstehe, was er meint. Offensichtlich ist diese Erfahrung etwas ganz Persönliches. Und wenn er das mit mir nicht teilen möchte, dann respektiere ich das natürlich. Auch wenn ein Teil von mir gerne gewusst hätte, wie die Antwort von Gott ausgesehen hat. Martin Schopper trifft die Entscheidung und lässt sich taufen. Davon erzählt er mir allerdings gerne.
Also ich kannte die Gemeinde ja 6 Jahre lang und ich kannte die Mitglieder sehr gut. Und ich habe gesagt, ich will das nur im kleinen Rahmen machen, also ganz intim, nur Familie. Und das war dann an einem Samstag und dann kam ich in dieses Gebäude zu dieser Versammlung und das war voll, also bis oben hin. Und das hat mich natürlich nochmal umgehauen und dann war es wirklich eine sehr schöne Versammlung, eine sehr schöne Taufversammlung und das hat mir viel Freude gemacht.
Die Taufe ist sozusagen der Einstieg in die Gemeinschaft und in den Glauben der Mormonen. Doch woran glauben sie eigentlich? Das dunkelblaue Buch mit goldener Schrift auf dem Buchdeckel liegt vor mir. Es ist schwer, umfasst knapp 300 Seiten und trägt den Titel Das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Es ist kein Zufall, dass ich dieses Buch mein eigen nennen darf. Martin Schopper hat es mir zu unserem Interview mitgebracht. Er hat sich sogar die Mühe gemacht, mir eine handschriftliche Widmung reinzuschreiben. Mir sind vor allem diese Zeilen im Kopf geblieben. Dieses Exemplar wird Sie hoffentlich daran erinnern, welche Bedeutung das Leben und die Lehren Jesu Christi für mein Leben, Ihr Leben und das aller Menschen haben kann. Ich finde den Gedanken interessant, dass das Leben Jesus mit meinem zusammenhängen soll. Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie wirklich nachgedacht. Deswegen spreche ich aber auch mit Martin Schopper. Ich möchte verstehen, was und woran er glaubt. Er erzählt mir, Jesus Christus spiele im Glauben der HLTs eine zentrale Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste. Die HLTs sehen ihn als persönlichen Retter und Erlöser an und als einzigen Weg, wie sie eines Tages wieder zum Vater im Himmel zurückkehren können.
Das ist eigentlich so der Kern unserer Lehre, dass wir daran glauben, dass wir einen bestimmten Zweck hier auf Erden haben und diesen Zweck durch das Evangelium Jesu Christi erfüllen können, um ewig weiterleben zu können in der Gegenwart unserer himmlischen Eltern.
Das Evangelium ist also die Grundlage, um diesen Zweck auf Erden zu erfüllen. Dieses finden wir dabei nicht nur in der Bibel, sondern auch im Buch Mormon, eine der wichtigsten Schriften in der Lehre der Heiligen der letzten Tage. Das Buch über den Propheten Mormon soll Joseph Smith im 19. Jahrhundert verfasst haben. Im Alter von 14 Jahren, als er zum Beten in den Wald ging, sollen ihm dann Gott und Jesus erschienen sein. Diese trugen ihn angeblich auf, die Religion wieder zu ihrem ursprünglichen Ziel der Heiligen Schrift zurückzuführen. Als er 17 Jahre alt war, erschien ihm dann der Engel Moroni und beauftragte ihn mit der Übersetzung des Buches Mormon, das auf Goldplatten geschrieben war. Joseph Smith veröffentlichte das Buch Mormon im Jahr 1830 und gründete im selben Jahr die erste mormonische Glaubensgemeinschaft. Für Martin Schopper bekräftigt dieses Buch die Existenz Jesus.
Auf dem Buch steht es auch drauf, dieses Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Also es bekräftigt noch einmal die Existenz und die Lehre Jesu Christi und ist für uns in unserer Kirche neben der klassischen Bibel eine weitere heilige Schrift, die die Existenz von Jesus Christus bezeugt und von seiner Wahrhaftigkeit als unser Erlöser und Erretter.
So sehr die HLTs auch daran glauben, was in diesem Buch steht, muss man an dieser Stelle einmal sagen, dass andere christliche Glaubensrichtungen dieses Buch nicht als heilige Schrift anerkennen. Es gibt generell berechtigte Zweifel über die Authentizität des Buches. KritikerInnen sagen, das Buch Mormon sei fiktiv. Auch Guido Müller hat das für sich feststellen können.
Ja, also grundsätzlich bin ich also durch ganz lange Auseinandersetzung mit dem Buch Mormon mehrere Wochen und Monate für mich zu dem Schluss gekommen, dass es fiktiv ist.
Diese Erkenntnis hat er erst im Laufe der Jahre für sich gewonnen, durch Literaturanalyse, wie er mir weitererzählt.
Für mich war eigentlich immer die Literaturanalyse des Buch Mormons das Spannendste, weil das habe ich ja direkt vor mir. Also das kann ich jetzt sehen, schwarz auf weiß, was steht da eigentlich? Nur daraus habe ich für mich schon alleine den Schluss ziehen können, dass es nicht authentisch sein kann. Also aus meiner Sicht befinden sich eben zahlreiche inhaltliche und stilistische Elemente aus anderen Büchern der Zeit von Joseph Smith. Das sind zum Beispiel ganze Passagen aus der damaligen Bibel kopiert. Das war die sogenannte King James Version. Und inklusive der Übersetzungsfehler. Und damit erkennt man natürlich irgendwie, hä, das ist komisch, gell? Das ist irgendwas seltsam. Es wurde auch aus anderen Büchern, zum Beispiel The Late War, wurde viel vom Stil kopiert. Den findet man komplett eigentlich fast eins zu eins in diesem anderen Buch, The Late War, wieder, was eben zufällig auch genau zu Joseph Smiths Zeit populär war. Und dann sieht man einen Traum in dem Buch Mormon zum Beispiel, der komplett eigentlich fast eins zu eins, nur mit gewissen Abänderungen, aus dem Tagebuch seiner Mutter, also von Joseph Smiths Mutter, kopiert wurde und eben abgeändert wurde. Und das lässt einen dann, wenn man das sich erlaubt, kritisch zu betrachten, dann natürlich auch erstmal so mit einem gewissen Zweifel zurück, gell? Dass das jetzt authentisch ist.
Auch Martin Schopper spricht die Literaturanalysen offen an. Ich bin verwundert, denn die Ergebnisse sind irgendwie andere als die, von denen Guido Müller mir berichtet.
Und man konnte nie irgendwie feststellen, dass das sich irgendjemand ausgedacht haben kann. Sondern schon gar nicht ein Joseph Smith, der in einer Landarbeiterfamilie groß geworden ist, ohne irgendwelche großartige Bildung. Er konnte gerade lesen und die hatten vielleicht drei Bücher zu Hause. Eins davon war die Bibel. Also der wäre auch technisch und intellektuell gar nicht in der Lage gewesen, so ein umfangreiches Buch mit so einer tiefgehenden Philosophie und mit so einer tiefgehenden Überzeugung von Jesus Christus zu schreiben.
An dieser Stelle hätte ich natürlich eine Literaturwissenschaftlerin heranziehen können, doch es geht mir hier nicht um richtig oder falsch. Sowohl Martin Schopper als auch Guido Müller haben ihre eigene Wahrheit zu diesem Buch gefunden. Und diese möchte ich Ihnen auch lassen. Ihr könnt selber entscheiden, wem ihr mehr Glauben schenken wollt. Ich frage Guido Müller danach, ob er seine Zweifel denn wenigstens teilen konnte. Denn ich stelle mir vor, dass es schwierig sein kann, als aktiver HLT mit bestimmten Inhalten nicht konform zu sein, beziehungsweise diese sogar anzuzweifeln. Vor allem, wenn es um die Heilige Schrift geht. Darauf gibt er mir diese Antwort.
Tatsächlich hatte ich Personen, mit denen ich über manche Aspekte, die mir schwer gefallen sind, in der Kirche sprechen konnte. Und ich war eigentlich da immer schon relativ offener Typ und wollte gerne über diese Dinge sprechen. Das hat mir auch Sicherheit gegeben, dass ich meine Zweifel verarbeiten darf. Also manche gab es, aber ich konnte mit denen nicht über alles sprechen. Ich kann mich an eine Familie erinnern, mit der ich sehr gut befreundet war. Und ich konnte da über manche Aspekte, soziale Aspekte, die mir schwer fielen, in der Kirche sprechen. Vielleicht sogar sexuelle Aspekte, die mir schwer fielen. Aber ich konnte auf keinen Fall über meinen grundlegenden Zweifel, ob die Kirche wirklich authentisch ist, sprechen. Also das ging nicht.
Die Authentizität der Kirche darf nicht angezweifelt werden. Was das für Guido Müller und seinen mormonischen Glauben für Konsequenzen hatte, dazu später mehr. Wir müssen an dieser Stelle einmal genauer über Joseph Smith sprechen. Er ist nicht nur der Gründer der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, sondern er ist auch der Grund dafür, dass sich ein Vorurteil sehr hartnäckig über diese Glaubensgemeinschaft hält. Das Stichwort, das dabei zu nennen ist, Polygamie. Joseph Smith nimmt in der Diskussion um die Mehrehe bei den Mormonen eine kontroverse Rolle ein. Während einige Quellen behaupten, dass er die Polygamie praktizierte und mehrere Frauen geheiratet hat, bestreiten andere Quellen diese Behauptung. Angeblich hatte er zu Lebzeiten etwa 30 Frauen, wovon einige erst 14 Jahre alt waren. Ich habe natürlich auch Martin Schopper als aktiven HLTler nachgefragt und er hat eine ziemlich interessante Sicht darauf, wieso Joseph Smith damals so viele Frauen gehabt haben könnte.
Es war so, dass sehr viele Frauen in der Kirche damals alleine waren. Also die Männer waren entweder verstorben oder haben sich der Kirche nicht angeschlossen und sich von den Frauen getrennt. Oder später kam ja noch der Bürgerkrieg dazu, dann sind eben auch viele im Krieg gefallen. Es gab also sehr viel alleinstehende Frauen, teilweise auch mit Kindern. Und es war damals im 19. Jahrhundert ganz schwierig für eine Frau zu überleben, wenn man auf sich ganz allein gestellt war und kein Mann da war, der dafür gesorgt hat, dass man Haus hatte, dass man Dach über dem Kopf hatte, dass das Essen auf dem Tisch war und so weiter. Es war eine ganz andere und sehr problematische Zeit auch für die Frauen. Und deswegen hat Joseph Smith gefragt, den Herrn gefragt, gibt es da irgendwie eine Lösung? Können wir diesen Frauen irgendwie besser helfen? Und dann hat er tatsächlich die Offenbarung bekommen, dass der Herr es erlaubt, dass es die Mehrehe gibt, dass es die Mehrehe geben kann, wenn der Mann in der Lage ist, mehrere Frauen auch wirtschaftlich überhaupt zu unterhalten. Also das war wirklich nur auf eine sehr kleine Gruppe beschränkt, diese Mehrehe und diese Möglichkeit der Mehrehe.
Wie so häufig ist es also der Mann, der die Frau durch so etwas wie die Mehrehe retten kann? Ich habe da so meine Zweifel dran, ob das wirklich der Grund war, beziehungsweise ob es das legitimiert. Guido Müller hat ähnliche Gedanken dazu.
Im Grunde genommen ist es so, dass die Mormonen heute noch in ihren Leitfäden lehren, dass die Polygamie ausgesetzt ist. Also quasi, dass sie jetzt nicht praktiziert werden darf, bis Gott sie dem Propheten, also dem Präsidenten der Mormonenkirche, der HLT-Kirche, wieder befiehlt oder gebietet, sozusagen. Das steht wirklich in einem Leitfaden, der heute Jugendlichen vorgesetzt wird, drin. Das bedeutet, heute gibt es jetzt keine Polygamie. Das ist ja so entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. War es ja in den USA auch gesetzlich verboten, Polygamie auszuüben. Da mussten die Mormonen auch mit erheblichen Nachteilen und Einbußen rechnen, wenn sie das also weitermachen. Und dann wurde sie durch eine göttliche Offenbarung an den Präsidenten der Kirche abgeschafft. Unterschwellig existiert sie ja noch weiter. Also mit diesen Leitfadenaussagen heißt es ja mehr oder weniger, es kann jederzeit wieder kommen, wenn der Prophet das so sagt.
Ähnlich wie die Kritik am Buch Mormon sind das natürlich zwei Meinungen aus unterschiedlichen Perspektiven zum Thema. Eine offizielle Position zur Polygamie gibt es aber trotzdem von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Zweifel daran, dass Joseph Smith die Mehrehe praktiziert hat, gibt es seitens der Kirche nicht. Heute würde sie allerdings nicht mehr praktiziert werden. Die Kirche unterstützte die Monogamie als einzige Eheform. Eine Eheschließung im monogamen Sinne also. Eine Siegelung, so heißt das bei den Mormonen. Die geschieht wie einige andere religiöse Rituale und Zeremonien in den sogenannten Tempeln. Gottesdienste oder Sonntagsmessen finden dort nicht statt. Martin Schopper ordnet das einmal für uns ein.
An jedem Tempel auf der Welt, und das sind inzwischen über 200, steht ein Spruch: Haus des Herrn, heilig dem Herrn. Und der Tempel ist für uns ein Haus, ein Gebäude, das sehr heilig ist. Und indem wir, man nennt das immer so, die kürzeste Verbindung haben zwischen der Erde und dem Himmel. Also es ist ein Haus der Inspiration, es ist ein Haus der Ruhe, es ist ein Haus der Entspannung.
Wer sich unter Tempel übrigens einen pompösen Bau vorstellt mit viel Gold und Stuck, der irrt sich tatsächlich. Die heiligen Orte, wie Martin Schopper sie nennt, sind zwar architektonisch recht beeindruckend, kommen aber ohne viel Kitsch aus. Stattdessen finden sich Symbole und Inschriften, die für die Mormonen wichtig sind. Wer übrigens denkt, dass jeder uneingeschränkt Zugang zu so einem Tempel hat, der liegt falsch. In Deutschland steht einer dieser Tempel, beispielsweise in Friedrichsdorf nahe Frankfurt. Reinkommt nur, wer von der Kirche als würdig erachtet wird. Finden zum Beispiel Siegelungen statt, darf nur derjenige mit, der einen Tempelschein hat. Hat man diesen, kann man in der Kirche das sogenannte Endowment erwerben. Dahinter verbirgt sich ein wichtiger ritueller Bestandteil des mormonischen Glaubens, erklärt mir auch Martin Schopper.
Es geht eigentlich in diesem Endowment darum, dass man weitere Lehren bekommt, weitere Aufklärung über Jesus Christus und sein Evangelium und dass man die Möglichkeit hat, über die Taufe hinaus weitere Bündnisse mit ihm zu schließen.
Von diesen weiteren Bündnissen berichtet auch Guido Müller. Bei ihm klingt es aber doch ein bisschen anders, denn er beschreibt, wie genau das Endowment abläuft.
Da sitzen dann 20, 30 Leute in einem Raum und werden 2 Stunden lang belehrt. Das ist so eine heilige Belehrung, weiterführende Belehrung, die aber immer gleich ist. Die wird von einem Band abgespielt, Ton und Video. Und dabei werden dann Bündnisse noch geschlossen.
Bündnisse schließen, okay. In einem Raum sitzen und über Video und Ton Belehrung erhalten, das klingt irgendwie komisch, finde ich. Guido Müller erklärt mir, dass die Mitglieder der Kirche durchaus angehalten sind, das Endowment öfter zu machen. Es sei aber keine Pflicht. Wir sprechen darüber, wie das erste Mal für viele abläuft.
Ich kenne unzählige Menschen, die nach dem ersten Mal bestürzt aus dem Endowment gegangen sind, weil dort so druckvolle Phrasen benutzt werden. Also Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Viele sind erstmal, die erwarten da sowas Liebevolles und Christliches und so weiter. Und sie sind erstmal bestürzt. Ich kenne viele, die das sagen. Und deswegen wird einem dann empfohlen, das mehrmals auch zu machen, schon mal. Und nach dem 5. Mal wird es dann besser oder so.
Guido Müller hat eine Vermutung, woran es liegt, dass viele Mitglieder im ersten Moment so reagieren.
man erfährt so wenig darüber. Also zum Beispiel eins der Versprechen, was man dort macht, ist, seine ganze Zeit, seine Talente und alles dieser Organisation, also der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu hinzugeben und zu weihen. Und das ist so allumfassend. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder das einfach so machen will. Und trotzdem erfahren viele eigentlich gar nicht davon. Manche sagen dann, ja, nee, das wusste ich alles vorher und diese Kritik ist überhaupt nicht relevant. Aber ich kann einfach nur sagen, es gibt unzählige, die das nicht wussten und die eigentlich fast gar nichts wissen und dann total geschockt sind, wenn sie ins Endowment kommen.
Fehlende Transparenz also. Das Endowment ist aber nicht das einzige heilige Ritual, was in den mormonischen Tempeln stattfindet und über das die breite Öffentlichkeit gar nicht mal so viel weiß. Eine Sache, für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bekannt ist und immer wieder in der Kritik steht, ist die stellvertretende Taufe für Verstorbene. Im Glauben der Mormonen muss jeder Mensch getauft sein, um nach dem Tod überhaupt zu Gott zurückkehren zu dürfen. Was das für mich bedeutet, dürfte euch klar sein. Ich bin weder getauft, noch bin ich in der von Gott autorisierten Kirche getauft, also die der HLTs. Das bedeutet für mich also keine Wiedervereinigung mit Gott und meinen himmlischen Eltern. Da ich nicht die Einzige bin, die das so entschieden hat, bietet die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage eben auch Verstorbenen an, sich noch taufen zu lassen. Im richtigen Glauben versteht sich dabei.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, vielleicht auch in ihrer Vergangenheit, ihrer Familie, die nie die Möglichkeit hatten, diesen Bund mit Christus zu schließen. Also die haben diese Kirche nie gehabt. Die haben vielleicht gar nicht gewusst, dass es diese Kirche oder dieses Taufbündnis gibt. Es gibt also viele Menschen, die gerne einen Bund mit Christus eingegangen wären, konnten sie aber nicht, weil es die Möglichkeit nicht gab. Und es wäre jetzt ja schon von meinem menschlichen Verständnis unfair, dass man dann sagen würde, ja, Edgepatch, du hast kein Taufbündnis, also kannst du jetzt auch nicht zu deinem himmlischen Vater zurückkehren, weil das ist ja eine der Grundvoraussetzungen. Und deswegen tun wir das, was wir auch im Neuen Testament, ich glaube, im 1. Korinther lesen. Warum lasst ihr euch für die Toten taufen, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt? Also auch damals wurde schon stellvertretende Taufe für Verstorbene durchgeführt, um ihnen dann in der, ich sag mal, Sphäre, in der Welt, wo sie nach ihrem Tod leben, als Geistwesen, wo sie sich dann entscheiden können, ob sie diese Taufe, dieses Bündnis annehmen wollen oder nicht.
Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich sage, es wird Verstorbenen angeboten. Ja, Martin Schopper betont schließlich auch, wie wichtig die Entscheidungsfreiheit dabei ist.
Also niemand wird zwangsgetauft und niemand wird gezwungen, Jesus Christus anzunehmen. Ganz wichtig ist ja in unserer Kirche die Entscheidungsfreiheit. Kein Mensch, kein Mitglied unserer Kirche wird zu irgendetwas genötigt, gedrängt, gezwungen, sondern jeder macht das, was er da tut, freiwillig. Und sobald diese Entscheidungsfreiheit, die für uns etwas Göttliches ist, sobald diese Entscheidungsfreiheit irgendwie eingeschränkt wird oder genommen wird, dann ist es eigentlich nicht mehr von Gott. Dann ist es nicht mehr Jesus Christus ähnlich.
Die Verstorbenen können also da, wo auch immer sie sind, die Entscheidung treffen, ob sie die Taufe annehmen wollen oder nicht. So sehr ich auch versuche, das zu verstehen, gelingt es mir nicht. Menschen ohne ihr wirkliches Einverständnis in einen Glauben zu zwingen, den sie zu Lebzeiten gar nicht hatten, finde ich mehr als bedenklich. Nicht ohne Grund stehen die Mormonen deswegen auch immer wieder in der Kritik. Denn sie haben in der Vergangenheit schon Anne Frank oder beispielsweise auch Gandhi nachträglich im mormonischen Glauben getauft. Guido Müller bringt es einmal auf den Punkt.
Man tauft posthum eigentlich die ganze Menschheit und man nimmt keine Rücksicht drauf, wer das jetzt war oder ob die das vielleicht gar nicht wollen.
Ich frage mich außerdem, wie es für die einzelnen Mitglieder sein muss, stellvertretend für einen verstorbenen Menschen getauft zu werden. Ich kann Martin Schoppers Argument, es aus Liebe zu tun, soweit nachvollziehen, solange es jemanden aus meiner Familie betrifft. Jemanden, den ich selber kenne. Guido Müller aber zum Beispiel wurde mehr als 1000 Mal getauft. Für ihn völlig fremde Menschen. Ich frage ihn, ob es komisch für ihn war.
Ich fand es auch ein bisschen befremdlich teilweise, aber man hat ja dieses Zeugnis, dass man in der einzig wahren Kirche ist. Und deswegen kann man, und man hat alle möglichen Strategien an die Hand bekommen, Zweifel wegzuwischen. Also jegliche Zweifel beiseite zu tun.
Zweifel daran gibt es auch für Martin Schopper nicht. Er berichtet von einer ganz anderen Erfahrung.
Es ist eigentlich für mich logisch und es ist eine große Freude, das machen zu können. Es ist eine größte Freude, wenn es meine eigenen Vorfahren sind. Also wenn ich meinen Nachnamen zum Beispiel da lese oder den der Familie meiner Mutter, dann ist es schon, dann geht es einem schon sehr nahe. Das berührt einen wirklich. Und ich weiß, diese Person ist nicht vergessen. Also ich bin jemand, der sich an sie erinnert und der ihr noch posthumen noch etwas wirklich Gutes tun kann. Und es ist ein wirklich erhebendes Gefühl und es gibt auch viele, die in diesen Taufversammlungen sitzen und das Gefühl haben, dass die Verstorbenen unter uns sind, dass sie wirklich da sind und ihrer eigenen Taufe beiwohnen und sich darüber freuen.
Mormonen tragen eine ganz besondere Unterwäsche. Das habe ich während meiner Recherche öfter mal gelesen. Ich gebe zu, irgendwie finde ich es merkwürdig, darüber nachzudenken, was jemand unter seinen Kleidern trägt. Würde ich meinen Arbeitskollegen nach seiner Unterwäsche fragen? Ich würde sagen, nein. Spreche ich mit einem HLT, stelle ich ihm trotzdem diese Frage. Warum? Weil auch das mit der Identität eines Mormonen zusammenhängt. Die Unterwäsche, über die ich spreche, nennt sich Garment. Guido Müller hat sie mir einmal beschrieben.
Wenn man das beschreiben müsste, das ist einfach eine Winterunterwäsche, die relativ, also nicht völlig langärmlich, aber so ein bisschen längere Ärmel hat, sodass zum Beispiel Frauen automatisch, was Arm, Dekolleté und Bein betrifft, sich jetzt nicht gerade anzüglich kleiden können nach Mormonenstandard.
Er spricht dabei etwas an, auf das ich gleich komme. Denn auch Martin Schopper habe ich diese intime Frage nach der Unterwäsche gestellt. Er hat mir dabei nochmal erklärt, was sie eigentlich genau bedeutet.
Diese besondere Unterwäsche symbolisiert eigentlich unseren Glauben an Jesus Christus. Es symbolisiert unsere Bündnisse, die wir mit ihm eingegangen sind. Und wenn ich morgens und abends konfrontiert werde mit meiner Unterwäsche, dann erinnere ich mich daran oder kann mich daran erinnern. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit, sich wirklich auch nochmal zu hinterfragen, wie war denn so dein Tag heute und hast du wirklich so gehandelt und bist du so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast und wie Jesus Christus das von dir erwartet.
Die Unterwäsche als Symbol für den Glauben an Jesus Christus. Daran, dass man nach seinen Werten gelebt hat. Das Wertesystem, über das wir übrigens sprechen, wenn es um die HLTs geht, ist klar strukturiert. Die Wichtigkeit der Familie habe ich schon angesprochen. Es gibt aber noch weitere Grundsätze, die wichtig sind. Dabei geht es um Ehrlichkeit, Keuschheit, Nächstenliebe und Selbstbeherrschung. Zum Beispiel dürfen HLTs keinen Alkohol oder Kaffee trinken und Sex vor der Ehe ist auch nicht erlaubt. Dass das ab einem gewissen Alter zu Schwierigkeiten führen kann, habe ich mit Guido Müller besprochen.
Als Jugendlicher kommt die Ausgrenzung, also das betrifft besonders das Thema Kleidung, weil man doch eher irgendwie so ein ganz bisschen sich schon anders kleidet vielleicht. Ja? Also das fängt dann irgendwann an, besonders in der Pubertät, würde ich sagen.
Ausgrenzung ist vermutlich immer ein Thema. Wer Mobbing in der Schule ausgesetzt war, der kennt sich damit aus. Es sind manchmal banale Dinge, wie beispielsweise die Kleidung. Und auch das betrifft die Gemeinschaft der Mormonen. Es ist wichtig, das zu sagen, denn allein ihre Unterwäsche, über die wir ja gerade eben schon gesprochen haben, macht es zum Beispiel für junge Frauen schwerer, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Durch die Beschaffenheit der Unterwäsche sind sie gezwungen, Arme, Beine und auch Dekolleté zu bedecken, damit das drunterliegende Gewand eben nicht zum Vorschein kommt. Themen wie den eigenen Körper kennenzulernen, ihn zu akzeptieren, werden dadurch deutlich erschwert. Ich spreche mit Guido Müller über seine Pubertät, denn gerade da werden solche Fragen ja wichtig. Nicht nur zum eigenen Körper, sondern auch Fragen über das andere Geschlecht, über Sex.
Wenn dann die anderen anfangen, meinetwegen Dr. Sommer oder Bravo zu lesen, so war das damals bei mir, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber da hat man halt irgendwie weggeschaut oder man hat sogar vielleicht den Ort verlassen, wo die sich gerade aufhalten, weil man meinte, das ist jetzt nicht mehr, da wird jetzt was Schlechtes gemacht, was Unreines oder was Böses. Beim Bereich Sexualität muss ich sagen, ist es so, dass das bei Jugendlichen zu Angst vor Sexualität führt. Also wenn man treu und gehorsam sein will, versucht man sich weit von diesem Thema zu entfernen. Also es fängt schon bei den Unterwäscheplakaten an der Bushaltestelle an. Also sofort wegdrehen und nicht hinschauen. Das ist schlecht, das ist böse.
Sex wird zum Tabu innerhalb der Gemeinschaft. Und zwar nicht nur in Form von Sex vor der Ehe, sondern auch in allen anderen Bereichen. Guido Müller erzählt es ja gerade. Gute Mormonen sollen sich an keinen Medien beteiligen, die obszön oder pornografisch sind. Darstellung von Sex oder Gewalt sind verboten. Ebenso wie jegliche sexuelle Aktivität. Für Jugendliche heißt das aber nicht nur kein Geschlechtsverkehr, sondern auch keine Masturbation. Ich mache das, was ich ehrlich gesagt niemals gedacht hätte. Ich frage einen Mann, den ich nicht länger als eine halbe Stunde kenne, nach seinen Erfahrungen mit dem Thema Selbstbefriedigung. Selbst ich empfinde ein bisschen Scham dabei, als ich diese Frage stellen muss. Doch Guido Müller macht es mir mit seiner offenen und ehrlichen Art einfach, diese zu überwinden.
Wenn man gewissenhaft als Jugendlicher sein will, dann untersagt man sich das völlig. Also dann wird man animiert bei jeglicher Übertretung. Und das ist auch, wenn man das nur anfasst, wenn man sich da unten einfach nur mal angefasst hat, da muss noch gar nicht mehr passiert sein, dann ist das eigentlich schon eine Übertretung. Und dann muss man zum Bischof, dann soll man zum Bischof gehen. Also ich weiß nicht, wie oft ich dort saß, aber ich war eben eher gewissenhaft und war wirklich der Meinung, Gott würde mich wirklich verstoßen, endgültig, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich da jetzt nicht hingehe und das bereinige sozusagen.
Ich bin schockiert. Kinder und Jugendliche, die erste sexuelle Erfahrung machen, lernen, dass es etwas Schlechtes ist, dass es zu bereinigen gibt.
Man lebt in ständiger Angst als Jugendlicher und man kämpft eigentlich gegen seine eigene Natur an. Der Mensch ist ein sexuelles Wesen, daran kann man nichts ändern. Also so wie der Mensch gebaut ist, ist es einfach so. Und das ist ganz natürlich. Und da gilt es eben, einen guten Zugang, einen verantwortungsvollen Zugang irgendwann zu vermitteln oder zu haben. Aber das ist total schädlich für mich gewesen.
Während meiner Recherche werde ich dabei auf einen TikTok-Kanal aufmerksam. Unter dem Hashtag Ex-Mormon erzählen zahlreiche Menschen von ihren Erfahrungen innerhalb der religiösen Gemeinschaft. Userin Ex-Mulex war selbst bei den Mormonen und spricht offen über Schlupflöcher, die sich junge MormonInnen schaffen, um keuschen Sex zu haben.
Young Mormons, usually like teenage to college student kind of age, are very sexually repressed.
Die junge Frau erzählt davon, dass Teenager bei den Mormonen sexuell unterdrückt seien. So sollen sie sich ja von allem fernhalten, was irgendwie mit Sex zu tun hat. Aber wie es jeder von uns kennt, ist es irgendwann gar nicht mehr so einfach, sich wirklich zurückzuhalten. Sie spricht deswegen über eine Möglichkeit, auch keuschen Sex zu haben. Das Soaking, wie sie es nennt. Dabei steckt der Junge zwar seinen Penis in das Mädchen, bleibt aber einfach still. Ohne Stoßen sei es kein richtiger Sex.
No thrusting, because that would be sex.
Allein die Tatsache, dass es solche Videos gibt, macht ja noch einmal deutlich, wie groß das Thema verständlicherweise bei jungen MormonInnen ist. Man möchte die Grundsätze nicht brechen, kann aber eben auch nichts für seine eigene Natur. So finden sich im Netz mehrere solcher Videos von ehemaligen Mitgliedern der religiösen Gemeinschaft. Über 3 Millionen Mal wurde dieses beispielsweise angeklickt. In den Kommentaren finden sich dabei neben Verwirrung oft auch Dankbarkeit für die Aufklärung. Diese Probleme betreffen schließlich nicht wenige junge Erwachsene in der HLT-Gemeinschaft. Wer trotz allem Teil davon bleibt und sich ein solches Vergehen sexueller Natur leistet, der muss zum Bischof, sagt Guido Müller.
Das habe ich noch so im Ohr von einer Frau vom Bischof, die dann eine Ansprache gehalten hat darüber, dass nichts Unreines kann zu Gott zurück. Und da müssen wir alle durch. Diese Pille müssen wir alle schlucken, dass wir auf jeden Fall rein sind. Und rein kann man eben bei bestimmten Sünden nur wieder werden, also bestimmten schwerwiegenden Sachen. Und sexuelle Sachen sind ganz schwerwiegend, wenn man dann eben zum Bischof geht, ja.
Guidos Kritik ist berechtigt. Erwachsene Männer fragen Kinder nach ihren sexuellen Vergehen. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut bei. Ich habe Martin Schopper danach gefragt, ob Kinder zu so einer Art Beichte müssen, wenn sie denn etwas angestellt haben.
Auch Kinder haben ihre Entscheidungsfreiheit. Also wir würden nie Druck oder Zwang oder irgendeine Art von Liebesentzug oder ähnliches unseren Kindern zukommen lassen, nur damit sie eben dieses Gebot ganz besonders intensiv halten. Sondern sie sollen ihre Erfahrungen machen, wenn sie meinen, dass sie das machen müssen. Aber wir versuchen natürlich offen darüber zu reden, auch wenn die Kinder es dann getan haben, mit ihnen darüber zu reden, was hat's dir denn jetzt gebracht, wo bist du jetzt besser dran oder was kannst du jetzt besser oder was verstehst du besser. Es gibt aber, und das hat Jesus Christus uns gelehrt, den Weg der Umkehr. Und das heißt, wenn also wirklich, ich sag mal, ein leichtes, schweres oder mittleres Vergehen, wenn man es so bezeichnen will, eine Sünde stattgefunden hat, die eben nicht der Lehre Jesu Christi entspricht, dann ist es wichtig, dass diese Person das erkennt. Und wenn ich das erkannt habe, dann ist die Umkehr in der Form, als dass es mir in erster Linie leid tut. Und wenn diese Sünde damit verbunden war, dass ich anderen Menschen Schaden zugefügt habe oder anderen Menschen wehgetan habe, dass ich das versuche in Ordnung zu bringen oder mich entschuldige. Und dann, dass ich versuche und mich bemühe, es nie wieder zu tun.
Bei ihm klingt es so, als würde es lediglich darum gehen, ein Bewusstsein zu schaffen für richtig und falsch. Begriffe wie rein und unrein machen mir persönlich aber schon etwas Bauchschmerzen, besonders wenn sie im Zusammenhang mit Intimität und Sexualität fallen. Kindern wird es schwer genug gemacht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und einen gesunden Umgang mit ihnen zu entwickeln. Sie begrifflich auch noch so aufzuladen, halte ich für nicht richtig.
Geht hinaus in alle Welt und verkündet mein Evangelium.
Die Botschaft ist klar. Umgesetzt wird sie im sogenannten Missionsdienst der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Dieser ist ein zentraler Bestandteil des mormonischen Glaubens und eine wichtige Verpflichtung für die einzelnen Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Unser Missionsdienst, unsere Missionare haben die Möglichkeit, also wir haben in der Kirche die Möglichkeit, ab 18 diesen Missionsdienst durchzuführen. Das muss man selber wünschen und selber wollen. Niemand wird dazu genötigt oder gezwungen. Inzwischen haben auch ältere Menschen, die das Arbeitsleben hinter sich haben, also Rentner, Pensionäre, haben ebenfalls die Möglichkeit, auf eine Mission zu gehen, die ganz unterschiedlich sein kann.
Der Missionsdienst wird größtenteils im Ausland durchgeführt. Im Vorfeld werden die MissionarInnen dafür ausreichend geschult, beispielsweise in Sprache und Umgang mit den fremden Kulturkreisen. Junge Männer werden dabei in der Regel für eine Dauer von 18 bis 24 Monaten entsandt. Der Missionsdienst von jungen Frauen dauert kürzer. Sie sind lediglich 12 bis 18 Monate unterwegs. Ob das einen bestimmten Grund hat, habe ich auch Martin Schopper gefragt.
Vielleicht, weil es auch anstrengend ist, also weil es auch eine wirklich harte Zeit für die ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Ich stelle einfach mal in den Raum, dass der Missionsdienst für alle Mitglieder hart ist, egal welchem Geschlecht sie zugehörig sind. Sie dürfen während der gesamten Mission beispielsweise nur wenig Kontakt zu ihren Familien haben, sind in fremden Ländern unterwegs und müssen bis zu 6 Tagen die Woche missionieren gehen. Das klingt hart. Den Sinn und Zweck des Ganzen fasst Martin Schopper einmal so zusammen.
Der Sinn und Zweck ist, dass die Missionare hinausgehen in die Welt und voller Freude und voller Begeisterung und voller Engagement die Lehren Jesu Christi und die Wiederherstellung seiner Kirche den Menschen zu verkünden. Also ein Angebot zu machen, lerne Christus kennen. Wir können uns darüber mit dir unterhalten und schau einfach mal, ob das etwas für dich und für dein Leben ist.
So gewinnt die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage auch immer wieder neue Mitglieder. Martin Schopper hat sich dafür entschieden, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und zu bleiben. Er steht hinter dem Glauben, hinter den Werten, die dieser vermittelt. Deswegen ist sein Wunsch auch, weitere Bündnisse mit Gott zu schließen und selbst mal auf Mission zu gehen. Er war ja schließlich bei seinem Eintritt in die Gemeinschaft schon zu alt dafür.
Aber da ich, wie schon sagte, die Möglichkeit habe, als Rentner oder als Pensionär später mal dann eine Mission zu erfüllen, haben wir uns das als Ehepaar einfach mal so vorgenommen, dass wenn wir dann aus dem Berufsleben ausscheiden, die Kinder groß sind und ihr eigenes Leben haben, dass wir dann mal dieses Abenteuer beginnen und einfach mal schauen, wo es uns hintreibt.
Guido Müller hat sich für einen anderen Weg entschieden. Auch er war im Ausland, um genau zu sein in Utah, in Salt Lake City. Also in der Stadt, in der auch das Hauptquartier der Mormonenkirche ist. Fast 5 Jahre bleibt er dort. Er führt sein Lehramtsstudium weiter, das er in Deutschland begonnen hat. Es gefällt ihm dort. Er lernt eine Frau kennen und verliebt sich. Heiratet sie sogar. Der damalige Prophet der Kirche siegelt die Ehe im Tempel von Salt Lake City.
Der hatte mich damals in Salt Lake in meiner ersten Ehe an meine Frau gesiegelt. Das war dann sogar im Salt Lake Tempel in Utah. Gell? Was ganz Besonderes. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, es war eben eine ganz heilige Zeremonie und für meine Mutter hat da geweint, weil das sowas Besonderes war, der Prophet selber, der Präsident der Kirche.
Guido Müller sagt heute, MormonInnen denken viel zu schnell ans Heiraten und Familie gründen. Vor allen Dingen, wenn die Mission beendet ist, geht's immer in Richtung Familienplanung. Das ist auch seine Kritik, denn durch die Gebote, die Sex vor der Ehe, aber auch ein Zusammenleben vor der Ehe untersagen, würden junge MormonInnen viel zu schnell in die Ehe gehen. Er ordnet das einmal für uns ein.
Ich begehe ganz tiefgehende Verpflichtungen gegenüber einem Menschen ein, den ich eigentlich noch gar nicht so gut kennen kann. Ja, weil wenn man sich zum Beispiel nur am Wochenende mal sieht, da kann man ja echt total ein anderes Gesicht auch aufsetzen, theoretisch. Im Grunde genommen ist es unverantwortlich, meiner Meinung nach, Menschen sowas vorzuschreiben, weil jeder sollte selber überlegen, im Grunde genommen viele Gelegenheiten haben, einen Partner kennenzulernen vorher. Und bei den Mormonen ist es so überhastet. Also einem wird schon auf Mission, wenn man von der obligatorischen Vollzeitmission nach Hause kommt, wird einem als letztes direkt vermittelt, jetzt geht es eigentlich mit der Ehe weiter, ne? Aber einem wird nicht vermittelt, dass es akzeptabel wäre, jetzt mal 7 bis 10 Jahre ins Land sich ein bisschen Zeit zu lassen und mal so ein bisschen, ja, vielleicht Leute kennenzulernen und mögliche Partner kennenzulernen.
Es spielt für Guido Müller also alles zusammen. Erste Zweifel kommen bereits in Utah in ihm hoch.
Ich sage immer, um so etwas Komplexes, so ein Weltbild überhaupt mal einen Knacks zu schaffen da drin oder sowas zum Einsturz zu bringen, braucht es mehr als irgendwie ein paar Zweifel an. Also man hat diese ganzen Belohnungen, man hat diese Ängste überhaupt von da auszutreten, die hat man schon von Kind auf. Und da braucht es was Einschneidendes im Leben, damit sowas überhaupt zu Fall kommt. Und das waren bei mir 2 Scheidungen, die ich erlebt habe.
Es sind also ganz persönliche Erlebnisse, die Guido Müller seinen Glauben schließlich hinterfragen lassen. Er spricht seine 2 Scheidungen selber an. Ins Detail gehen wir dabei aber nicht, denn eine Scheidung ist schon etwas sehr Intimes, etwas, das zwischen 2 Menschen geschieht. Für euch ist nur wichtig, warum so eine Scheidung auch für einen Mormon wie Guido Müller etwas ganz Gravierendes war.
Also Scheidungen, das ist natürlich etwas tief Emotionales, gerade wenn man Mormone ist. Ist das sowas Einschneidendes im Leben, wo man vieles hinterfragt? Man hinterfragt sich. Wenn man sich selber hinterfragt als Mormone, dann hinterfragt man automatisch auch irgendwo die Kirche, weil das hängt so eng zusammen, also die eigene Identität und diese Kirche. Und ich habe mich dann selber hinterfragen müssen, warum passieren diese Dinge immer wieder? Warum passiert jetzt schon wieder eine Scheidung, obwohl ich mir geschworen habe, das möchte ich absolut nicht haben? Und das ist eine der Sachen, die ich absolut vermeiden möchte, ne? Gerade als Mormone, wo auch eine gewisse Schuld noch damit verknüpft ist. Das fing einfach in Utah mal an. Dann sind mir Dinge übel aufgestoßen, aber das war noch nicht der Moment, wo ich dann schließlich, also das kam erst dann später, ne? Mit diesen emotionalen, Erdbeben, sag ich mal so, ne?
Das emotionale Erdbeben bleibt auch innerhalb der Gemeinschaft nicht unentdeckt. Er erzählt mir davon, dass er nach seiner Scheidung von einer Veranstaltung ausgeladen wurde, bei der er als Jugendleiter jungen Erwachsenen etwas aus der Heiligen Schrift vermitteln sollte. Man sei dahinter gekommen, dass er geschieden sei. So ganz verstanden hat Guido Müller das nicht.
Das waren ganz tiefe Zweifel für mich, weil ich mir so gedacht habe, also ein liebender Gott, der würde jeden Lebenslauf willkommen heißen, egal wie gebrochen ein Leben ist, ob man jetzt vielleicht so Drogenkriminalität oder was auch immer, wäre Gott egal. Er würde mich wieder an den Tisch bitten und er würde mir die Gelegenheit geben, da mitzuhelfen. Ne? Ich kann ja mit jedem Lebenslauf eigentlich eine beeindruckende Wandlung hinlegen und wieder Gott dienen in dem Sinne. So war meine Einstellung.
Diese Einstellung wird von der Gemeinschaft nicht geteilt. Bei Guido Müller kommen so immer mehr Zweifel an dem Ganzen auf. Er fängt an, Dinge anzuzweifeln und die Organisation im Ganzen zu hinterfragen. Dieser Prozess ist aber schleichend. Zu lange hat er sich selber verboten, Zweifel auch zuzulassen.
So ein bisschen sauer, wie viel einem vorenthalten wurde und was man alles nicht durfte, was eigentlich gesund für die eigene Entwicklung wäre. Weil Zweifel zu verarbeiten, ist auch was ganz Natürliches meiner Meinung nach als Gläubiger. Und wenn man einen gereiften Glauben haben möchte, dann darf man die Zweifel äußern und man darf sie verarbeiten. Man hat Menschen in einer Gruppierung, mit denen man das kann.
Fast 10 Jahre braucht Guido Müller schließlich, um daraus eine Entscheidung abzuleiten. Es ist eine Rede von der Frau des Propheten, der seine erste Ehe siegelte, die ihn dann den endgültigen Entschluss fassen lässt.
I suggest we compare anything and everything we read, view or hear.
Die Frau im pinken Blazer sagt, dass wir alles, was wir lesen, sehen oder hören, mit den Lehren der Propheten vergleichen sollten. Wenn es nicht im Einklang sei, sollten wir weglaufen. Wir sollten uns nach jeder Aussage eines Propheten ein Ausrufezeichen und nach allem anderen, was wir lesen, sehen oder hören, ein Fragezeichen notieren. Das, was ich da höre, ist krass. Auch für Guido Müller war das damals zu viel des Guten.
Das ist einfach irgendwie so eine Anleitung zum Nicht-Nachdenken, nicht mehr, also komplett einfach Vertrauen. Das ist meiner Meinung nach komplett schädlich und ich würde nicht wollen, dass meine Jugendlichen, also ein Kind von mir oder dass die das hören. Weißt du, weil das wäre total schädigend, weil die nehmen das tatsächlich noch für bare Münze. Und da ist mir klar geworden, also wenn ich jetzt verantwortlich sein möchte, dann muss ich sogar den Schritt machen, jetzt aus dieser Gruppierung auszutreten, obwohl es lange Zeit meine Familie war. Ich habe mich oft in der Mormonenkirche mehr zu Hause und in einer Familie gefühlt, manchmal sogar ein bisschen mehr zu manchen Momenten als in meiner eigenen Familie. Deswegen hat es auch sehr lange gedauert, bis ich diesen Schritt gemacht habe.
Aber er macht diesen Schritt, auch wenn es nicht leicht fällt. 2022 geht er zum Bischof und macht seinen Austritt offiziell. Guido erinnert sich an die Gefühle, die das Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt in ihm ausgelöst haben.
Der Bischof hat mich auch nett empfangen und mir dann ein bisschen zugehört, was denn so schwierig war und warum ich das denn machen möchte und so. Aber dann kommt eben auch wieder diese autoritäre andere Seite. Die kam dann gleich in diesem Austrittsgespräch mit dem Bischof auch wieder zum Tragen. Dann hat er seine Unterlagen hervorgeholt. Und dann hat er mir so gewisse Dinge so mehr oder weniger fast vorgelesen, hatte ich das Gefühl. Nämlich, dass ich dann jetzt meine Kinder nicht mehr segnen darf, dass ich alle Segnungen verliere, die mit der Kirche in Zusammenhang stehen. Dass ich ja gewisse Rechte, Privilegien und alles, was da so wichtig ist, in Bezug auf die Kirche verlieren werde. Und also so Druck machen. Das habe ich dann wieder als sehr unangenehm empfunden und kontrollierend.
Kontrolle, Druck und Einfluss. Das sind Worte, die Guido Müller häufiger benutzt, wenn er versucht zu beschreiben, wie er sich innerhalb der Gemeinschaft gefühlt hat. Selbst als Aussteiger hinterfrage er sich immer noch.
Also man fragt sich selber, oh, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Hat Gott mich noch lieb? Und kann ich überhaupt noch errettet werden? Das sind natürlich Dinge, die man verarbeiten muss, ne? Wo man dann auch die Selbstliebe erstmal entdecken muss, weil Selbstliebe ist eigentlich auch fast nie ein Begriff. Und auf die eigenen Bedürfnisse schauen ist eigentlich fast immer egoistisch. Das heißt, diese Selbstliebe, diese Selbstakzeptanz, auch wenn ich nicht an Gott mehr glaube oder vielleicht nicht glaube, was diese Kirche genau vorschreibt, bin ich ein wunderbarer Mensch, wertvoll und kann alles Positive erleben und glücklich sein. Das ist natürlich gar nicht so einfach für einen Mormon. Das darf man auch nicht unterschätzen. Deswegen habe ich auch dann eine Trauma-Ausbildung angefangen und mich auf religiöses Trauma spezialisiert, um damit selber umzugehen einerseits, aber auch um Menschen zu helfen, sagen wir mal so ehrenamtlich zu helfen, damit umzugehen, weil es ist sehr komplex und es ist sehr tiefgreifend und ich finde, das darf man nicht unterschätzen, wenn man austreten möchte aus so einer Gruppierung.
Trotz dieser inneren Kämpfe hat Guido Müller den Ausstieg geschafft. Übrigens ist der Großteil seiner Familie mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten. Er selber betreibt einen Blog, auf dem AussteigerInnen, aber auch aktive HLT-Mitglieder die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und Zweifel offen anzusprechen. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Als ich zum Abschluss meines Gesprächs Guido Müller nach seiner persönlichen Freiheit frage, gibt er mir eine lange und ausführliche Antwort.
Ich sag mal so, es gibt so ein paar tolle Dinge, wenn man ausgestiegen ist. Man verliert viel, also man gibt viel auf, viele Freundschaften, viele Beziehungen zerbrechen. Aber man gewinnt eben genau dieses, also diese persönliche Freiheit wirklich zurück, meiner Meinung nach. Also dass ich Herr über meinen Körper bin, dass ich Verantwortung entwickeln darf, was ich für Entscheidungen treffe als erwachsene Person, als mündige Person, meine Mündigkeit, meine Souveränität zurückgewinne, was ich für gut halte, was ich für schlecht halte, wie ich leben möchte, wer ich sein möchte, also die Freiheit überhaupt etwas anderes zu sein als die mormonische Identität. Das ist auch sehr kostbar meiner Meinung nach, weil man mehr und mehr erkennen darf, hey, ich darf auch was ganz anderes sein als die Mormonen mir sagen.
Eine weitere Aussage lässt mich dabei schmunzelnd zurück.
Ich würde mal sagen, Kaffee trinken ist für mich und meine Frau auch ein angenehmer. Also ich sag mal, wir trinken gerne mal ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino und haben mittlerweile ein paar Kaffeemaschinen im Haus und genießen da die Vielfalt. Und das durfte ich vorher nicht. Das ist für mich sehr wertvoll, ne?
Kaffee trinken. Etwas, das für die meisten von uns so alltäglich ist, ist für Guido Müller Ausdruck seiner persönlichen Freiheit. Ich habe übrigens auch Martin Schopper danach gefragt. Er verzichtet, genauso wie alle anderen Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, auf Dinge, die abhängig machen können. Zu denen gehört eben auch beispielsweise Kaffee.
Das bedeutet für uns Freiheit. Also, dass wir uns von diesen Sachen fernhalten und sagen, ich kann ohne die leben, ich brauche die nicht, mein Körper verlangt nicht dann ständig danach. Und das ist für mich nicht Verzicht, sondern das ist für mich Freiheit.
Diese Antwort hält noch länger in mir nach, das gebe ich zu. Wieso sollte ich es verurteilen, wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, seinen Glauben an erster Stelle zu stellen? Und wenn er dadurch auf bestimmte Dinge verzichten muss, er trotzdem aber das Gefühl hat, frei zu sein, dann freue ich mich, dass Martin Schopper seinen Platz in der Welt gefunden hat. Zwei Männer, zwei Geschichten und zwei Wege, mit dem Glauben der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, umzugehen. Was für den einen von ihnen Selbstkontrolle und wenig persönliche Freiheit bedeutet, ist für den anderen von ihnen genau das. Der Ausdruck von Freiheit und dem Glauben zu Gott. Die Gespräche mit Guido Müller und Martin Schopper waren intensiv. Sie haben einen Einblick in ihren Glauben gewährt. Natürlich gibt es auch bei der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Konfliktpunkte, auf die ich aufmerksam machen konnte. Nur die Mitglieder selber und die ehemaligen Wegbegleiter wissen dabei aber wirklich, was innerhalb der Gemeinschaft passiert und ob davon etwas zu viel Kontrolle auf ihr Leben ausübt oder nicht. Wichtig für uns ist, dass wir sie nicht auf Vorurteile reduzieren, die wir irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt haben. Ich habe zwei wirklich sympathische Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, zu verstehen, was die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist, wer sie sind, woran sie glauben und warum es auch völlig okay ist, den Glauben irgendwann nicht mehr zu teilen. Beim nächsten Mal nehme ich euch mit in die Welt der Pfingstgemeinden. Eine Aussteigerin und eine Professorin für systematische Theologie und Ökumene helfen mir dabei, die Vielfalt dieser Bewegung kennenzulernen. Die nächste Folge Gefangen im Glauben hört ihr in 2 Wochen. Ich bin Bianca von Husen und ich bedanke mich fürs Zuhören.